SWR 2, Fortsetzung folgt.
Daniel Mason, oben in den Wäldern, Folge 14.
3. Oktober. Mein lieber Freund, in aller Eile, von Pseudonym zu Pseudonym. Als du schriebst, Clara hätte beinahe meine Briefe entdeckt, blieb mir fast das Herz stehen. Der Gedanke, dass ich alles aufs Spiel gesetzt habe, macht mir zu schaffen. Ich hätte aus meiner Begegnung mit Willas Butterfingern lernen müssen. Damals, noch bevor uns beide dieser Wahnsinn heimsuchte. Schreib mir zu Händen von G. in seiner Taverne. Er ist diskret, wird vermuten, dass ich irgendeine Liebelei unterhalte, mir zuzwinkern und einen Scherz über ein Mädchen aus Boston machen. Aber er weiß seinen guten Ruf als Geheimnishüter zu wahren. Auf bald. W.
10. Oktober. Werter Freund, ich habe deinen Brief vom 8. erhalten. Wie liebenswürdig von den Musen, dir Inspiration zu gewähren. Ich hoffe, dass du mir schreibst, erreg nicht ihren Neid. Ich weiß nicht, was sie von Werken halten, die nur eine Person als Publikum haben. Ich bin natürlich dankbar und fühle mich geschmeichelt, dass ich bei den Gedichten der Freundschaft, die du schreibst, eventuell eine Rolle gespielt habe, aber du weißt ja genau, dass der Genius dein eigener ist. Hier ist alles voller Pracht und Herrlichkeit. Du hast ein Feuer in mir entfacht und mir das Gefühl gegeben, dass ich, und sei es auch bloß für einen Moment, dem Fehdehandschuh, den diese Wälder einem hinwerfen, gewachsen bin. Denn wie soll der Pinsel das alles einfangen? Vorbei ist es mit dem leichten, goldenen Schimmer der Birkenblätter, dem schwachen Gelb des Zuckerahorns, die verkündet haben, dass der Sommer vorbei ist. Plötzlich stürzt sich der Wald kopfüber in den Herbst. Gestern hat sich die Hainbuche neu eingekleidet, heute die Kastanie. Ich möchte nicht wissen, wie hoch deren Schneiderrechnungen sind. Hin und wieder sitze ich in meiner Schlucht, unserer Schlucht, an meinem Fluss, unserem Fluss, und bin mir sicher, dass die Blätter der niedrigen Buche, die ihren Ast in mein Blickfeld ragen lässt, im Laufe von Minuten die Farbe gewechselt haben, dass der hohe Ahorn hinter mir noch ein wenig mehr errötet ist als vorhin, dass der schmale, feurige Rand an den gezackten Blättern der Eiche größer geworden ist. Ha! Möchte ich sie anschreien. Ich habe euch ertappt. Es ist wie ein Spiel, das ich mit O gespielt habe, als sie noch sehr klein war. Da schlich sie von Versteck zu Versteck und bewegte sich ganz langsam, als ob ich sie dann nicht sehen könnte. Aber ich sehe alles. Es gibt einen Baum am Wegesrand, der mich heute Morgen ganz in Karmesinrot gekleidet begrüßte und am Ende des Tages ein deutliches Violett aufwies. Mir stockte der Atem, als ich das zum ersten Mal sah. Erst ein Blatt und dann darüber ein zweites und dann mit einem Mal der ganze Rest. Noch am Morgen hatte ich geflucht, dass ich zu wenig Zinnober hatte, bloß um festzustellen, dass ich nun ein dunkleres Blau benötigte. Kurzum, ich kann nicht mithalten. Ich hatte mir geschworen, nie wieder nach Skizzen zu malen. Keine Winter mehr, in denen ich der Erinnerung an den Herbst nachhänge. Aber diesen trügerischen Gedanken hat mir der Sommer eingepflanzt, als die Tage in ihren grünen Mänteln für eine Weile innezuhalten schienen. Doch die Sonne hält nicht inne, nur weil ein Maler den Sonnenuntergang festhalten will. Warum sollten es also meine Wälder tun? Schau dich bitte einmal bei dir in der großen Stadt um, ob du nicht irgendwo ein Gerät auftreiben kannst, das 1000 Arme hat wie ein Hindu-Gott und 1000 Pinsel halten kann und mir hilft, das alles einzufangen. Gestern habe ich bloß einen Steinwurf vom Haus entfernt eine richtige Parade kleiner Pilze entdeckt, die sich zwischen den gefallenen Blättern erhoben. Auf den ersten Blick waren sie leicht zu übersehen, aber bei näherem Hinschauen waren es wunderschöne Kreaturen von einem solch hellen Blau, wie ich es sonst nur von Bergseen kenne. Hätte ich mich zum Malen in mein Zimmer verkrochen, hätte ich sie verpasst, denn am Nachmittag begannen sie zu erbleichen. Und bei Einbruch der Dunkelheit waren sie so weiß wie Bräute. Spitzenschleier hingen von ihren Hüten herab. Der Tod und das Mädchen. Am Morgen waren sie wieder verschwunden. Das ist mein Dilemma. Es geht alles viel zu schnell. Ja, das alles wird wiederkommen, nächstes Jahr und ebenso im Jahr darauf. Ständig spürt man den Minutenzeiger schleichen. Ich schlage einen neuen Kalender vor, der nicht einen Herbst anzeigt, sondern 12. Nein, 100. Einen Herbst, wenn die Birken gelb sind, aber noch ihre Blätter haben. Einen, wenn die Buchen grün sind, aber die Birken ihre Blätter verloren haben. Einen, wenn die Blätter der Eichen die Farbe reifer Aprikosen annehmen und die der Buchen gelb werden. Einen, wenn die Blätter der Eichen braun wie Zigarren werden und die der Buchen sich zu trockenen, kupferfarbenen Röllchen kräuseln. Und so weiter. Ich habe einige ausgelassen. Aber dass man das alles bloß Herbst nennt, will mir nicht in den Kopf. Pi schreibt wieder und fragt, ob ich Fortschritte mache, ob ich schon etwas Neues habe. Ich habe ihm einen Brief geschrieben, der, wie ich nun befürchte, wohl ein wenig schnippisch war. Aber ich male nun einmal, was ich male, und die Drohungen dieser Leute beeindrucken mich nicht im geringsten. Fast hätte ich es vergessen. Als O gestern nach dem Regen im Obstgarten spielte, fand sie etwas, das aussah wie die Klinge einer alten Axt. Wenn man bedenkt, dass die Erde ausgerechnet jetzt beschließt, mir dieses Gerät zu offenbaren. Welches meiner Gespenster steckt wohl dahinter? Alice? Mary? Der einfältige alte Nehemia? Ich nehme an, selbst jener konnte sich dem Reiz dieses Ortes nicht entziehen. Vielleicht nahm er seine Gattin mit zu den Wasserfällen und ließ sie das Rumpeln spüren. Er badete dort oben, rieb sich Eis in die Achselhöhlen und spritzte sich schmelzenden Schnee auf die Brust, bis sein Herz eines Tages nicht mehr konnte und er kopfüber in den Fluss stürzte, wo er sich seither nach und nach auflöst. So wollen wir es auch halten. Herz an Herz, Klopf, 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 uns aneinander klammern wie Garnelen im rauschenden Wasser, zergehen und den Tee würzen. WHT
24. Oktober. Werter Freund, Catherine ist wieder in Albany, Annie in Boston bei ihrer kranken Schwester. Du Verwünschter hast dich anderen zugewandt, die um deine Gunst buhlen. Wie einsam ist es hier, wo tief das Tal mit Fluss und Wälder kronen. Viel lieber hätte ich, dass wieder die reine Flamme brennt. 5. November. Hoch und heilig hast du es mir versprochen. In diesem Wissen kann ich weitermachen und kann ertragen, wie langsam die Zeit vergeht. Mir ist immer noch schwindlig. Die Natur tut ihr Bestes, um mir ihren Mantel der Melancholie um die Schultern zu legen. Aber ich habe immerhin die Erinnerung an meinen Freund. Eine Woche kalter Wind. Tage, an denen ich mich in Decken wickeln muss, an denen die Farbe zu kalt ist, um damit zu malen. Also wandere ich über die Baumstämme, über Pilze, gefiedert wie Truthähne, über das Moos, in das wir damals unsere Leiber pressten. Auf einem flachen, dunkelblauen Stein ein Käferpaar, noch blauer als der Stein und schillernd wie spanische Fliegen, so vertieft in ihr schamloses Vergnügen, dass sie mich gar nicht zur Kenntnis nehmen, als ich den Stein hochhebe. Weiter, eine alte, tote Esche, die ihre lose Rinde trägt wie ein gehäutetes Écorché, das die eigene Haut in Händen hält. Die Frösche scheinen verschwunden zu sein. Ich hätte noch mehr zu schreiben, aber ich bin erschöpft von einer Nacht voller Sehnsucht. 5. November. Schreib mir. WHT. PS, der letzte Apfel der Saison, mein Trostpflaster. Und ein Rätsel. Ein Wurmloch führt hinein, aber keines hinaus. Was soll man davon halten? Nimmt der Wurm beim Verlassen des Apfels denselben Weg wie hinein? Verwandelt er sich in Fruchtfleisch? 4. November. I. Na schön, ich verstehe. Ich bin eine Geisel des Kalenders, der 15. dann also. Ich werde warten, ich werde immer warten. Du kannst gerne kommen. Catherine ist dann wieder hier, aber sie wird sich nichts dabei denken. Dass du ein wenig Landluft brauchst. Hier ist jede Menge Natur, wo wir für uns sein können. W. 12. November. N. Eine weitere Nachricht an euer Zuhause, da ich nicht sicher bin, ob mein vorheriger Brief euch erreicht hat. Grüßt bitte Clara und die Kinder von mir. Hier fällt der erste Schnee. Die Buchen und Eichen haben noch nicht alle ihre Blätter verloren, und der Anblick des weißen Schnees auf dem Braun und Rot ist herrlich. Ich arbeite an einem kleinen Gemälde, um festzuhalten, was ich meine. Meine Familie schließt sich meiner Einladung an. Auch wenn die Farben verschwunden sind, gehe ich davon aus, dass ihr hier viel Inspiration für euer neues Werk finden werdet. Ihr alle seid eingeladen, aber falls Clara nicht abkömmlich ist, könnt ihr gerne allein kommen. W.H.T. 16. November. I. Habe ich etwas Falsches gesagt? Bitte komm her. Bitte schreib mir. W.H.T. 21. November. Als ich gestern nach einem Regenguss durch den Wald streifte, fand ich mich vor dem silbrigen Stumpf einer umgestürzten Birke wieder, deren glatte Haut und zwei sich verjüngende Wurzeln dermaßen dem Torso einer Statue ähnelten, dass es mir den Atem verschlug. Plötzlich verstand ich, wie es einem griechischen Hirtenjungen ergehen muß, dessen Schafe zufällig die Flanke einer marmornen Venus entdecken, die aus dem Boden ragt, und der sie für einen seligen Moment in seinem Leben, bevor er sein Geheimnis in der Taverne ausplaudert und die ganze Welt in sein kleines Wäldchen strömt, nur für sich hat. 30. November. Werter Freund, ich erwarte keine Antwort. Du kennst meine Lage. Catherine ist nach Albany gegangen, um fortan bei ihrer Mutter zu wohnen. Ich bleibe hier, bei meinen Fahnen und meinem Berg. Es gibt keine Worte, die die Tränen, die Wut beschreiben könnten. Wahrlich, das hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Nichts kann sie besänftigen, so sehr ich auch beteure, dass ich das, was ich mit ihr habe und das, was ich mit dir hatte, auf zwei vollkommen verschiedenen Ebenen abspielt. Ich wollte immer, dass sie meine Frau bleibt. Und ich habe ihr niemals wehtun wollen. Ach, mit wem streite ich mich hier eigentlich? Könntest du sie etwa überzeugen, Nash? Du darfst nicht mehr herkommen, das weißt du. Ihre Drohung war eindeutig. Deine Karriere wäre dahin. Und damit auch dein Leben. Meine Karriere ist bereits am Ende. Doch je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass sie bereits endete, als ich herkam, als ich aufhörte, für die anderen zu malen und endlich einmal versuchte zu sehen. Aber du bist zu wichtig, als dass die Welt dich verlieren darf. Ach, ich träume immer wieder, dass du die Anerkennung der Menschen aufgibst und hierher kommst, um mit mir unter meinen flüchtigen Blättern zu verschwinden. Aber du bist aus einem anderen Holz geschnitzt. Die Welt braucht dich. Nicht nur ich. Auf solche Weise rechtfertige ich mich vor mir selbst, obgleich ich genau weiß, dass mir gar keine Wahl bleibt. Nur Traurigkeit. Also kein Skandal, keine Plädoyers. Ich werde dir auf Distanz folgen und mich mit dem Wissen begnügen, dass ich mich vielleicht eines Tages auf den Seiten deiner Bücher wiederfinde. Sollte irgendwann einmal deine Kutsche auf einer Vergnügungsfahrt in die Berge mein Haus an Backbord passieren, hab keine Angst. Ich verspreche dir, ich werde nach Steuerbord schauen. Ich möchte dich nur um eines bitten. Falls deine Xantippe von einer Gattin meine Briefe nicht vernichtet hat, bitte ich dich in aller Bescheidenheit, sie mir zurückzusenden, so wie ich dir hiermit deine Briefe sende. Darin steht so vieles, das ich vor der Welt verbergen möchte, und nur mir selbst in Erinnerung rufen. W.H.T.
5. Weder seiner Tochter, da sie weiß, dass er es absichtlich vor ihr geheim gehalten hat, noch deren Schwester in Boston, denn sie würde sich vor der Gottlosigkeit seiner Sünden ekeln und sein Andenken in den Schmutz ziehen, noch ihren Angehörigen jenseits des großen Teichs, die sind allzu weit fort. Noch ihren Freunden, obgleich sie jetzt nur noch wenige hat, denn die würden nicht verstehen, wozu die Liebe sie getrieben hat. Noch seinen Nachbarn, denn er hat ein Recht darauf, dass man sich an ihn als denjenigen erinnert, der er vorgab zu sein. Noch dem Priester, oh Gott, nur das nicht. Noch den traurigen,
torkelnden Trinkern von Oakfield, die vielleicht verständnisvoller sind, aber auch weniger diskret. Noch William, denn er kann ihr nicht antworten. Auch wenn sie davon träumt, dass er ihr antwortet. Auch wenn sie seine Vergebung am dringendsten braucht. Ende Dezember. Und sie spukt im Haus herum, das er hinterlassen hat. Steht morgens auf und geht durch die Zimmer, über die Treppen und durch die Flure, öffnet Türen, schaut hinein. Überall Gespenster. Sie spürt sie. Dabei weiß sie, dass es so etwas nicht gibt. Manchmal sucht sie nach ihm.
William, seid ihr da? Seid ihr das, William? Ich habe gesehen, wie sich die Vorhänge bewegen. Ich habe ein Rascheln gehört.
Sagt es einfach, und ich werde euch alles erzählen.
Ich werde es euch erklären.
Gebt mir einfach ein Zeichen. Eine Dampfwolke auf dem Spiegel. Eine Kuhle im Kopfkissen. Ein Wort. Aber das ganze Haus atmet. Hat es schon immer. Es knarrt und neigt sich, knackt und flüstert in der Kälte. Ein ganzer Chor. Aber ihn hört sie darin nicht. Morgens geht sie hinaus, dorthin, wo sie einst gemeinsam spazieren gingen. Trägt seine Jacke, seinen Schal, seine Fäustlinge. Der Schnee ist hier und da knietief, aber das hält sie nicht auf. Sie hat sich und ihn schon durch Schlimmeres manövriert. Sie geht in die Natur. Allein dort kann sie seine Abwesenheit ertragen. Denn die Kälte und der tückische Pfad fordern sie heraus, lenken sie ab von ihrem Geheimnis, von zwei Geheimnissen, dem seinen und dem ihren. Überall fährten kleine Tiere, die tiefen Spuren der Hirsche. Der Schnee macht sichtbar, welche Wege sie nehmen, offenbart die stillen Landkarten einer langen Nacht. Ob sie ihr zuhören würden, die Tiere? Sie lächelt, reumütig, stellt sich vor, wie ein Streifenhörnchen sie von seinem Beichtstuhl im Stamm einer Eiche ausschilt. Wie die Meisen tratschen. Wie der Wolf ohne Anklage sein Urteil vollstreckt. Nein. Weder der Maus, noch dem Marder, noch dem Fluss, noch dem Erdreich. Oder doch? Sie bleibt mitten im Wald stehen und schaut sich um. Dann geht sie in die Knie und gräbt im Schnee, bis sie zum Moos durchdringt. Sie streift die Fäustlinge ab und gräbt weiter. Als sie auf die gefrorene Erde stößt, nimmt sie einen Stock und kratzt die Steinchen, die feinen Wurzeln fort. Schwarze Erde bröckelt unter ihren Fingern. Ein Stück tiefer noch, bis sie ihr Gesicht in das Loch drücken kann. Sie atmet den süßen, kühlen Duft von Moos und Humus ein, flüstert hinein und spürt, wie die Wärme ihres Atems zurück zu ihr aufsteigt. Sie schaut hinunter zu der Stelle, wo sie ihn vergraben wird, und dann drückt sie ihren Mund in das Loch und erzählt. Die Stellung bei ihm hat sie nach seinem 75. Geburtstag angetreten. Er war auf der Straße vor seinem Haus gestürzt und hatte sich das Bein gebrochen. Sie war 54. Es ist nur für eine Weile, hatte die Tochter ihr gesagt. Er benötigt vorübergehend Hilfe bei der Verrichtung seiner alltäglichen Angelegenheiten. Zudem hat das Haus etwas gelitten, da könnte man ein wenig sauber machen. 3 Stunden per Zug und eine weitere per Schlitten. Dabei war sie noch nie weiter als 10 Meilen vom Meer entfernt gewesen. Sonst habe er niemanden, der ihm half, meinte die Tochter, außer dem Nachbarn, Lund, der gelegentlich dies und das für ihn erledige und ihm etwas zu essen bringe. Dezember. Und schon die ganze Gegend voller Schnee. Viele Gründe, Nein zu sagen. Sie sagte, ja. Weil ihre Nichte wieder Nachwuchs erwartete und dort bald kein Platz mehr für eine unverheiratete Tante war. Weil ihr letzter Dienstherr im Herbst verstorben war und sie das Gefühl hatte, die Welt brauche sie nicht mehr. Weil sie nicht zurück auf die Azoren wollte, wo sie hatte hungern müssen. Weil das, was die Tochter über ihn erzählte, so außergewöhnlich klang. Ein Maler, früher berühmt, bis er ganz allein in den Wäldern verschwand.
Ein Leben, das Fragen aufwarf. Eine Einsamkeit, die sie an ihre eigene erinnerte. Eine Woche später traf sie von Schnee bestäubt dort ein. Der Geruch der Bärenfelldecke auf dem Schlitten haftete noch an ihr. Er war oben in seinem Zimmer, groß und blass, mit einem schütteren weißen Bart, Fingernägel seit längerem nicht geschnitten. Unter der Bettdecke zeichneten sich die Schiene an seinem gebrochenen rechten Bein und das knochige linke Schienbein ab. Feucht vom Schlafschweiß klebte ihm das platte Haar an einer Seite des Kopfes. Eine Hand hatte er neben der Decke liegen, und darauf saßen zwei Marienkäfer, die sie zuerst für zwei Blutstropfen gehalten hatte. Sie sah zur Tochter hinüber.
»Nur für eine Weile?«
Seit 27 Jahren pflegte sie alte Menschen, und sie wusste genau, dass der Beinbruch nur der Höhepunkt einer ganzen Reihe von Problemen war. Eine Etappe, während es mit ihm bergab ging. Nur gut, dass sie noch rechtzeitig hergekommen war, bevor er ganz unten ankam. Als sie ihm an jenem Abend den Bart abrasierte, fand sie darunter ein Gesicht mit so feinem, durchscheinendem Fleisch vor, dass es ihr schien, als hielte sie seinen Schädel in Händen. Er hatte knotige Ellbogen, eine eingefallene Brust und weißliche Narben über Herz und Flanke. Unten am Steißbein zeichnete sich ein rosa Geschwür ab. Wie lange ließ man ihn hier schon auf diese Weise verdorren? Wenn er sich erst einmal wundgelegen hatte, gab es ohnehin kein Zurück mehr. Und draußen? Graue Hirsche, blau schimmernder Schnee. Und im Haus? Alles durcheinander. Seine Zimmer ein einziges Wirrwarr, die Betten staubig, fleckig von Mäusekot. Lange nicht mehr gesäuberte Öfen voller Asche, verrußte Lampen. 4 Dächer, 10 Kamine, 18 Zimmer, bis auf 3 allesamt verlassen. Der Rest voll mit dem, was er in all den Jahren von seinen Wanderungen mitgebracht hat. Stücke von Rinde und Klumpen verdorrter Pilze, Tierknochen, bündelweise Stachelschweinkiele, vertrocknete, gräuliche Büschel Goldraute, geknickte Schoten von Seidenpflanzen, Farnkrautwedel, Gläser mit präparierten Insekten, Geweihe, Schildkrötenpanzer und Vogeleier auf den Kaminsimsen aufgereiht, zitronengelb, blau und tiefschwarz. Hunderte Steine, hunderte Federn, Kalebassen, Vogelnester in den Regalen, überall Äste, große Haufen Borke, Walnüsse, von Eichhörnchen gemeißelt, alle mit dem gleichen exquisiten Schmetterlingsmuster. Und als hätte sie die Frage gespürt, erklärte die Tochter, das waren Studien für seine Gemälde. Als ob das erklärte, warum er das alles aufbewahrt und nicht weggeworfen hatte. War das der Moment gewesen, da sie sich in ihn verliebt hatte? Als sie sich so unmittelbar damit konfrontiert sah, wie sehr sie hier gebraucht wurde? Oder war es später, in jenem Dezember, passiert, als sie mit ihm hinausging, weil er spüren wollte, wie der Schnee auf sein Gesicht fiel? Oder im Januar, als er ihrem ewigen Quengeln endlich nachgab und ihr gestattete, die alten Blätter von seinen Regalen zu klauben? Als er ganz leise, fast beiläufig den Kinderschlitten erwähnte, der unter dem Gerümpel in der Scheune steckte? Als sie den Schlitten hervorholte und ihn darauf setzte und auf die Wiese schob, von wo aus sie zum Haus zurückblicken konnten? Oder war es im Februar gewesen, als sie durch den Garten gingen? Sie hatte ihren Arm um seine Taille gelegt, er den seinen über ihre Schulter, als zwischen ihnen etwas auftaute. Sie lauschte seinem Bericht, wie er vor so langer Zeit dieses Haus entdeckt hatte, in einem Obstgarten mitten im Wald. Oder war es im März gewesen, als ihm die Schiene abgenommen wurde? Der Arzt kam von Corbury Junction herauf, betrachtete sein Werk, das verkümmerte Bein mit den durch Kontraktur verknoteten Muskeln, holte aus seiner Tasche einen nach Kiefern duftenden Balsam hervor, zeigte ihr, wie sie ihn auf die steifen Bänder auftragen musste, und dann sah er ihr zu, wie sie etwas davon aus dem Glas nahm und in den Muskel einmassierte, erst sanft, dann fester, in die dicken Bänder um Knie und Hüfte. Die Muskeln gaben nach, das blasse Fleisch wurde rosa und warm. William verzog das Gesicht, griff nach dem Laken, die Augen geschlossen, die Lippen zwischen die Zähne gepresst. War das der Moment? Oder doch später, als er einen Schlüssel nahm, den er versteckt hatte, und sie in den Flügel führte, den er gebaut und dann aufgegeben hatte. Die Treppe hinauf, obwohl er sonst einen Stock benutzte, ließ er sich lieber von ihr stützen. Durch Räume, in denen sich nichts befand als Leinwände, hunderte Gemälde, Bäche, Bäume, Steine, sein Wald. Doch plötzlich, dazwischen, eine Ansicht des Städtchens, aus dem sie stammte. Denn dort hatte er vor langer Zeit auf seinen Reisen einmal Halt gemacht. Er hatte die Klippen gemalt, die Wasserfälle, die kleinen Kinder am Ufer. Sie erstarrte. War das möglich? Hatten sich ihre Wege schon einmal gekreuzt? Staunend überlegte sie, ob sie wohl eine der kleinen Gestalten in der Brandung war. Aber als sie näher herantrat, lösten sich die Formen in Pinselstriche auf. Und dennoch, allein der Gedanke, dass er ihr Volk gesehen, ihre Möwenschreien gehört, ihre Luft geatmet hatte, war bemerkenswert. Oder im April. Er konnte ohne Stock gehen, aber er hakte sich gerne bei ihr unter und ging mit ihr am Fluss entlang, der unter dem Eis zu sprudeln begonnen hatte.